Und gefragt, ob es überhaupt noch etwas hinzuzufügen gibt zu dem, was wir heute gehört haben. Ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich heute von drei tollen Frauen hier vorne gehört habe. Und ich bin so dankbar, dass es diesen Jesus gibt, der uns zusammenbringt. Wir wollen uns heute mit einem Wort beschäftigen von Jesus, das sehr herausfordernd ist. Ich glaube, dass sogar auf viele Menschen so wirkt, als dass es fast ein Hinderungsgrund ist, vielleicht sich überhaupt tiefer mit diesem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Ist es nicht anmaßend zu behaupten, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür? Und was er damit meint, ist im Endeffekt, ich bin der Weg, wie man zu Gott kommt. Und im Prinzip meint er damit, ich bin der einzige Weg, wie man zu diesem Gott kommt. Wir wollen uns mit diesem heißen Eisen heute beschäftigen. Und mir persönlich fällt es nicht leicht, das zu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Und ich glaube, dass es mindestens drei Gründe gibt, warum es auch vielen Menschen schwerfällt, über dieses Thema überhaupt nachzudenken. Ich glaube, der erste Grund ist, dass es Christen gibt, die total schlecht handeln. Ja? Wir erleben manchmal Menschen, die sich Christen nennen und die sich so mies behandeln, dass man irgendwie denkt, ey, ganz ehrlich, wenn das die Religion ist, die einzig wahre, kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Also wenn man sich dann so verhält, so benimmt. Lass mich mal sagen, manche sind so bescheuert, das ist echt schon schwierig, das dann zu glauben. Ja? Und dann gibt es Menschen, das zweite Grund, warum es uns manchmal schwerfällt, es gibt Menschen, die glauben nicht an Jesus und die sind so gut, dass man sich kaum vorstellen kann, dass die alle in ihrem religiösen Empfinden falsch liegen. Ja, es gibt viele Anhänger von anderen Religionen, viele Atheisten, viele Agnostiker, die weitaus besser handeln als viele, viele Menschen, die sich Christen nennen. Und hey, und ich verstehe das, dass man dann nicht so leicht sagen kann, hey, die sind alle spirituell auf dem Holzweg. Und das Dritte, und das ist vielleicht ein bisschen komisch, dass ich als Marketingbeauftragter einer christlichen Gemeinde sowas sage. Ich glaube, dass Religionen das Potenzial in sich tragen, dass die Menschen spalten können. Ich glaube, dass Religionen das Potenzial in sich tragen, dass die Menschen Spalten auseinanderbringen können. Ja? Jede Religion sagt ihren Mitgliedern im Endeffekt, dass sie die Wahrheit gefunden hat. Und dass ihre Mitglieder auf dem richtigen Weg sind. Und das bringt sie schnell dazu, dass man sich von Anhängern anderer Religionen abgrenzt. Dass man sagt, wir machen es richtig, wir machen es besser. Man macht es vielleicht auch einfach und sagt, ihr seid nicht ganz so fleißig wie wir. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn man diesen Weg der Abgrenzung mal eingeschlagen hat, dann ist es nicht mehr so weit, dass es zu Unterdrückung, Gewalt und anderen Dingen kommt. Und ich merke so, wenn Menschen, ich habe mit manchen Menschen schon intensiver darüber gesprochen, wenn die so sagen zu mir, ey, es kann doch nicht nur eine wahre Religion geben, dann druckt sich meistens ein bisschen herum. Vielleicht kennst du das. Und es gibt so in Bezug auf diesen Absolutheitsanspruch, den Jesus so formuliert, zwei Extreme bei uns Christen. Ja, es gibt so die eine Gruppe, die sagt, eigentlich ist das auch alles nicht so wichtig. Ja, prinzipiell glaube ich schon, also ich denke zwar, für mich ist so das Christentum das Richtige, aber eigentlich glauben wir alle an den gleichen Gott. Ja? Und dann gibt es so das andere Extrem, die sind einfach nur Anti. Ja? Da ist so, jede andere Religion ist böse und falsch. Das hatten wir in den 90er Jahren viel mit der Esoterik, heute gibt es das bei manchen christlichen Gruppierungen mit dem Islam. Aber was ganz spannend ist, wenn man mal ins Neue Testament reinguckt, dann sieht man, dass das Neue Testament mit dieser Sache ganz anders umgeht. Vielleicht habt ihr mal Lust, irgendwann mal Apostelgeschichte 17 zu lesen. Da läuft Paulus durch Athen und er nimmt so diese ganzen Götter in dieser Stadt Athen wahr. Und er fällt nicht in diese Alles-ist-egal-Haltung und auch nicht in diese Anti-Haltung, sondern im Endeffekt kann man vielleicht die Botschaft des Neuen Testamentes so zusammenfassen. Nicht alles von anderen Religionen ist komplett falsch, nicht alles ist komplett gut, aber ich glaube, überall da, wo es eine Lebensweisheit gibt, die dich zum Aufblühen bringt, da kann eine göttliche Idee dahinter stecken. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst so, boah, ich kann mit Religion und Kirche gar nichts anfangen. Vielleicht wurdest du durch irgendeinen komischen Umstand eingeladen zu uns heute Morgen und hast gesagt, ich tue mir das mal an. Wir freuen uns von Herzen, dass du heute da bist. Das ist so cool. Und ich lade dich einfach mal ein, dich auf dieses Gedankenexperiment einzuladen. Ja? Wenn wir uns mal mit diesem Thema, ich bin die Tür, beschäftigen. Am Ende bist du vielleicht noch der gleiche Skeptiker wie vorher. Aber ich hoffe sehr, dass wir beide einander dann mit mehr Verständnis, mit mehr Demut und mit mehr Klarheit und Offenheit begegnen können. Also, wie geht Jesus mit dieser Sache um? Und hat vielleicht doch das Evangelium das Potenzial, eine zerbrochene, eine konfliktreiche, eine kranke Welt zu heilen. Lass uns mal gemeinsam in das Kapitel 9 und 10 des Johannesevangeliums schauen. Johannes war ein Jünger von Jesus, könnt ihr es gerne aufschlagen, falls ihr eine Bibel dabei habt. Kapitel 9 und 10 vom Johannesevangelium. Johannes war ein Jünger von Jesus, ein Freund. Und er hat am Ende seines Lebens, er war wahrscheinlich der Letzte, der so den Bericht von Jesus aufgeschrieben hat, hat nochmal so überlegt, was müsste aus meiner Sicht nochmal so zu den Lehren und dem Leben von Jesus gesagt werden? Und dann erinnerte er sich an einen Streit. Und das ist ganz interessant, ja. Also Jesus kennt schon diese Auseinandersetzung, die wir auch manchmal führen und glauben. Er erinnert sich an einen Streit, den Jesus mal mit der religiösen Elite des Landes gehabt hat. Das Problem ist nur, dass Jesus hier so ein bisschen mit den Bildern spielt. Ja, er streitet sich gerade mit einigen Pharisäern und spricht dann die ganze Zeit über etwas, was uns gar nicht mehr so nahe dran ist. Er spricht über Hirten, Schafe, Türen, Diebe und Räuber. Das Problem ist nur, dass er ständig die Bilder wechselt. Deswegen checken wir das gar nicht so schnell. Er fängt an und sagt, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Die Tür war übrigens ganz anders, wir werden das noch sehen. Ja? Also Jesus denkt an andere Türen. Ihm macht der Wächter auf. Das gab es nämlich damals. Damals hat quasi im Torraum immer so ein Wärter gesessen. Und der hat die Schafe rein und rausgelassen, ja? Weil meistens waren ganz viele verschiedene Schafe zusammen in einem Stall. Und das ist auch das Bild, was hier jetzt kommt. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Es war nämlich nicht so, dass nur der eine Hirte seine Herde in so einem Schafstall oder in so einem Gatter hatte, sondern da waren ganz, ganz viele Herden zusammen. Und das Coole war, damals hat, wenn der Hirte gerufen hat, haben seine Schafe das gecheckt und wenn die dann weiterziehen wollten zu den grünen, saftigen Weiden, dann sind nur seine Schafe rausgekommen. Faszinierend. Wie auch immer die das ohne Handy hinbekommen haben. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Wir verstehen das schon, glaube ich. Ja? Also Jesus ist in diesem Beispiel der Hirte. Die Schafe sind Menschen. Ein Teil von diesen Menschen gehört zu Jesus. Ja? Die sind seine Schafe, ein Teil davon gehört nicht dazu. Der Schafstall ist irgendein Ort, wo viele Menschen versammelt sind. Ein Teil davon gehört zu Jesus, ein anderer Teil nicht. Aber die Leute kapieren das nicht. Und jetzt würden wir ja denken, dass Jesus sagt, okay, ich erkläre es euch nochmal etwas genauer. Aber jetzt fängt er mit etwas völlig anderem an. Und ich habe erst gedacht, Jesus, warum machst du das? Bis ich merkte, ich mache das auch ständig so. Wenn mein Sohn in der dritten Klasse Matheaufgaben löst, dann sind die für mich manchmal so schwer, dass ich die nur mit Dreisatz lösen kann. Ja? Und ich merke dann so irgendwann, Ich bin irgendwie zu blöd manchmal, um einen Dreijährigen auf seinem Niveau Mathe zu klären. Und dann sage ich so, ey, vergiss es, ich rechne dir das mit Dreisatz aus und zack. Und so ähnlich macht Jesus das hier auch. Ja? Er sagt nicht nochmal, ich erkläre euch nochmal dieses Bild von gerade eben, sondern er fängt jetzt wieder mit was völlig Neuem an. Wieder zwar Türe, Schafe und so mit dabei, aber völlig andere Bedeutung. Deshalb fuhr Jesus fort, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Und dann sagt er, ich bin. Und wir haben gemerkt, die Pharisäer waren schon vorher sauer auf Jesus. Aber jetzt, in diesem Moment, werden sie richtig sauer. Denn wenn Jesus sagt, ich bin, dann dachte der fromme Mensch im damaligen Palästina an die Worte oder an den Namen von Gott, der sich vorstellt im Alten Testament als ich bin, der ich bin. Und was Jesus damit eigentlich sagt, ist, ich bin Gott. Und wisst ihr, das ist das, an dem wir letztlich nicht vorbeikommen. Wir stehen alle vor dieser Frage. Ganz viele Menschen beantworten sie ganz unterschiedlich. Aber wir stehen alle vor dieser Frage, glauben wir diesem Anspruch Jesu, dass er sagt, ich bin Gott? Oder sagen wir, nee. Es gibt nur eine Sache, was wir nicht sagen können. Wir können nicht sagen, dass Jesus ein großer moralischer Philosoph war oder ein toller Lehrer. Der irische Schriftsteller und Literaturprofessor C.S. Lewis sagt dazu Folgendes. Wer Mensch ist und so etwas behauptet, also ein Mensch, der behauptet, ich bin Gott, der ist kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer und steht auf der gleichen Stufe mit jemand, der sich für ein gekochtes Ei hält, oder er ist der Teufel selbst. Man muss sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn, oder er war verrückt oder noch Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen altväterlichen Unsinn ein, er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt und zwar mit Absicht. Jesus sagt, ich bin die Tür. Keine Ahnung, an was für eine Tür du denkst. Wir haben hier so ein kleines Bild. Ja, die Tür hat ein bisschen anders ausgesehen. Aber der Stall, das sehen wir auf dem nächsten Bild, an den Jesus wahrscheinlich dachte, sah ungefähr so aus wie auf diesem Bild. Ja, es war also irgendwie eine Art von Steinumzäunung da und in der Tür saß sozusagen ein Torwächter. Und jetzt macht Jesus weiter und jetzt wird es richtig exklusiv. Ja, er sagt, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Und das erinnert uns ziemlich an das, was wir schon vor einigen Wochen gehört haben, als Thomas gepredigt hat über diesen Vers, ich bin der Wahrheit, ich bin der Weg und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und jetzt, ich verstehe das ja völlig, ne, wenn man jetzt sagt, das ist doch ziemlich exklusiv und ziemlich arrogant, wenn man sagt, wenn Jesus behauptet, es gibt nur den einen Weg zum Vater. Und im Umgang damit haben sich in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur so drei Ansätze entwickelt, wie man damit umgeht. Und es tut mir leid, das ist ein bisschen Kopfarbeit. Ich hoffe, ihr haltet es durch. Ich sage euch aber auch Bescheid, wenn die Kopfarbeit zu Ende ist. Okay? Dann geht es nämlich um Dortmund. Der erste Ansatz, wie man damit umgeht, mit diesem Exklusivanspruch, ist die Idee, Religion zu verbieten. Und wir haben das im 20. Jahrhundert relativ intensiv gesehen. Da hat es sehr viel in vielen Gesellschaften den Versuch gegeben, Religion aus dem gesellschaftlichen Leben nicht nur ins Private zu drängen, sondern ihn komplett zu verbieten. Wir haben das in der Sowjetunion gesehen, in China, in Kambodscha. Da haben Regime auf ihre Art versucht, Religion einzudämmen oder sogar zu verbieten. Und auch die Nationalsozialisten haben das auf ihre Art und Weise getan. Und das Interessante ist, wenn man sich das anguckt, hat es in all diesen Versuchen nicht mehr Harmonie und nicht mehr Frieden in Gesellschaften gegeben, sondern genau das Gegenteil. Der bekannte britische Theologe Alistair McGrath hat es so zusammengefasst. Er hat mal gesagt, im 20. Jahrhundert finden wir eines der größten und traurigsten Paradoxe der Menschheit, dass die größte Intoleranz und Gewalt dieses Jahrhunderts von denen praktiziert wurde, die glaubten, dass die Religion zu Intoleranz und Gewalt führte. Und ganz nah dran an dieser Idee ist so die Idee, die sich ja, mit der Aufklärung immer mehr durchgesetzt hat, dass je weiter die Wissenschaft voranschreitet, je aufgeklärter wir werden, desto unwichtiger wird Religion werden. Ja, also die Idee, wenn wir mehr über die Entstehung der Welt wissen, wenn wir mehr über Naturgesetze wissen, dann müssen wir nicht mehr so sehr auf die Religion zurückgreifen, um uns die Welt zu erklären. Wir haben weniger Ängste. Das Spannende ist aber, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wenn man sich die Statistiken anguckt, und das ist für uns vielleicht hier im christlichen Abendland oder nicht mehr so christlichen Abendland vielleicht auch mal interessant zu hören, die allermeisten großen Weltreligionen wachsen. Ja, auch wenn wir uns das Christentum angucken, es kann gut sein, dass es in 50 Jahren eine 500 Millionen chinesische Christen gibt. Und glaub mir, das wird die Welt verändern. In Korea ist der Anteil der Christen innerhalb von 100 Jahren von wenigen Prozent auf über 40% gestiegen. Und das Spannende ist, das Christentum, das wächst in dieser Welt, ist nicht das Christentum leid, sondern es ist eins, das die Autorität der Bibel betont, die Notwendigkeit einer Bekehrung und die wirklich ein Christentum das erwartet, dass Gott in dieser Welt handelt und eingreift. Unsere Welt ist tief religiös und es spricht wenig dafür, dass sich das demnächst ändern wird. Also der erste Ansatz ist Religion verbieten oder hoffen, dass wissenschaftlicher Fortschritt irgendwann Religion vertreibt. Der zweite Ansatz ist Religion schlecht machen. Und das funktioniert so ähnlich, geht es gar nicht mal primär ums Christentum, das funktioniert so ähnlich wie in der Politik. Da ist auch die Idee manchmal, wir wiederholen einfach ständig irgendwelche Grundthesen und irgendwann glauben Menschen, es ist wahr. Ja? Ihr kennt alle ein sehr bekanntes Beispiel, vielleicht kannst du mal das nächste Bild einblenden, Ephraim. Ja? Ihr kennt das Bild wahrscheinlich von dem Blinden und dem Elefanten. Und die Idee dahinter ist, jede Religion erkennt einen Teil der Wahrheit, aber niemand sieht das große Ganze. Ja? Also ihr kennt das wahrscheinlich schon mal gehört im Unterricht oder so. Da laufen also Blinde und auf einmal bums, stoßen sie auf einen Elefanten und jeder fasst so irgendwann an und der am Bein ist, der sagt so, oh ja, das ist also ein Elefant, der ist eher wie so ein Baumstamm, der ist so dick und man kann kaum die Arme rumschließen. Ne? Sagt der andere, nein, der am Rüssel ist, der Elefant, das muss eigentlich so ein schlangenartiges Tier sein. Ja? Und ein anderer sagt, nee, also der Elefant, der so an der Seite da rummacht, der Elefant muss irgendwie so sein wie eine große Wand, die ist glatt und so. Und die Idee ist natürlich, ihr habt alle keine Ahnung, ihr seht den Elefanten ja nicht. Es gibt an diesem Bild nur ein großes Problem. Sieht auf den ersten Blick sehr, sehr demütig aus, diese Message. Ja, es sagt so, hey, wir sollten ein bisschen darüber hinwegkommen, zu sagen, wir hätten die eine große Wahrheit gefunden. Das Problem ist nur der Betrachter. Denn der Betrachter sieht natürlich das große Ganze. Ja? Eigentlich ist diese Behauptung nämlich total anmaßend. Sie behauptet nämlich, ihr Religion, ihr seid alle ein bisschen blöd, aber ich, der sage, niemand hat die ganze Wahrheit gepachtet, ich habe die ganze Wahrheit gepachtet. Ja? Das Zweite, wie oft Religion schlecht gemacht wird, ist so die Idee zu sagen, alle großen Religionen sind gleich wahr und sie lehren im Grunde dasselbe. Und diese These ist super verbreitet in unserer Gesellschaft. Es ist sogar so verbreitet, dass vor einigen Jahren ein Journalist, der immerhin für das bekannte Time Magazine geschrieben hat, der hat gesagt, wer lehrt, dass es minderwertige Religionen gibt, der ist ein rechtsradikaler Extremist. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil es gibt totalitäre Sekten, es gibt Religionen, die praktizieren Kinderopfer. Du kannst ja nicht sagen, das ist auf einer gleichen Stufe wie, keine Ahnung, der Buddhismus oder so. Aber die meisten, die diese These haben, alle großen Religionen sind gleich wahr und lehren im Grunde dasselbe. Dabei denken wir oft an die großen Religionen. Das Spannende ist nur, man sagt im Endeffekt, Lehre ist nicht so wichtig. Wenn man dann mal fragt, wie ist denn dieser Gott, ja, an den alle gleich glauben, dann wird in der Regel gesagt, es ist ein großes, liebendes Geistwesen. Und das Spannende ist, man sagt auf der einen Seite, Lehre ist ja gar nicht so wichtig. Auf der anderen Seite bringt man eine lehrmäßige Aussage, Gott ist ein großes, liebendes Geistwesen. Ja? Es widerspricht sich. Es funktioniert nicht. Und der letzte Ansatz, mit dem oft versucht wird, dieses Konfliktpotenzial Religion aus der Gesellschaft zu nehmen, ist die Idee, Religion zur Privatsache zu machen. Also man sagt im Endeffekt, hey, du darfst gerne glauben, meinetwegen, dass Jesus die Tür ist. Du kannst auch gerne glauben, dass, keine Ahnung, du irgendwie... Dein Hinduismus das Richtige ist, aber bitte mach das in deinem Wohnzimmer, mach das zu Hause, aber bitte nicht bei der Arbeit und schon gar nicht in irgendwelchen öffentlichen Diskussionen. Ja, das schafft nur Streit und wenn wir auf der Ebene der Religion diskutieren, kommen wir zu keinen Lösungen. Und das ist erstmal ein sehr attraktiver Ansatz, weil es würde keinem die Religion verbieten, aber es würde gleichzeitig dazu führen, dass wir uns in der Öffentlichkeit nicht mehr drum streiten. Es funktioniert leider aber auch nicht so besonders gut. Weil was ist Religion eigentlich? Wir sagen erstmal, Religion ist irgendwie, dass jemand an Gott glaubt. Aber das Problem ist, manche Religionen glauben gar nicht, dass es einen Gott gibt. Und dann sagen wir vielleicht, ja, Religion ist, dass man an irgendwas Übernatürliches glaubt. Das Problem ist aber auch, dass manche Religionen sagen, es gibt gar keine übernatürliche Welt, sondern nur alles das, was wir hier so sehen, ist eigentlich eine Illusion. Wir leben eigentlich quasi in einer übernatürlichen Welt. Was ist Religion denn eigentlich? Religion ist ein System von Glaubensaussagen, die uns sagen, wie das Leben gelingen kann, was das Wichtigste ist und was Menschen in ihrer Lebenszeit tun sollen. Und jetzt versucht mal, das aus einer öffentlichen Diskussion auszublenden. Versucht mal auszublenden, eine Idee davon, wie Menschen zu leben haben, was der Sinn des Lebens ist, wie Menschen glücklich werden. Es funktioniert nicht. Wir nehmen mal Beispiel Ehe und Scheidungsrecht. Also nehmen wir mal an, wir würden uns völlig frei von religiösen Wertvorstellungen überlegen, wie wir ein gutes Scheidungsrecht machen. Das ist ganz interessant. Wir haben nämlich alle Vorstellungen davon, wie Menschen wirklich glücklich werden. In unserer westlichen Kultur sagen wir nämlich, die Freiheit und die Zufriedenheit des Einzelnen ist das Wichtigste, was es gibt. Und Ehe ist dann natürlich dazu da, dass der jeweilige Mensch in dieser Ehe am glücklichsten wird. Ja, und deswegen würden wir, wenn wir dann dieser Vorstellung folgen, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen gar keine religiöse Vorstellung ist, würden wir sagen, Scheidungsrecht muss besonders einfach sein. Ja, weil sobald man nicht mehr richtig glücklich wird in dieser Beziehung, muss man diese Ehe auflösen. In traditionelleren Kulturen steht nicht der Einzelne und sein Glück im Vordergrund, sondern das Wohl der Gemeinschaft. Ja, da ist Ehe nicht primär dazu da, dass der Einzelne glücklich wird, sondern sie ist dazu da, um der Gesellschaft Stabilität zu geben. Dass dort Kinder entstehen. Und dann wird man das Scheidungsrecht besonders kompliziert machen, besonders schwer machen, weil eine Scheidung diese Gesellschaft und die Gemeinschaft gefährden würde. Wir können Religion nicht komplett zur Privatsache machen. Es funktioniert nicht, weil wir alle Vorstellungen davon haben, wie gutes Leben zu funktionieren hat. Was bietet Jesus uns stattdessen an? Ich hoffe, dass wir so ein bisschen erkennen, dass wir alle, egal, ob wir jetzt sagen, ich glaube, dass Jesus die Tür ist und der einzige Weg zu Gott, oder ob wir sagen, das ist anmaßend, wir alle vertreten im Bereich auf Religion absolute Position. Und ich glaube, die Frage ist nicht, wie können wir diesen Absolutheitsanspruch von Jesus abschwächen. Die Frage ist, welche Sammlung an exklusiven Vorstellungen kann ein liebendes, versöhnendes und heilendes Verhalten schaffen? Was hat Jesus hier anzubieten? Wir gucken mal weiter im Text. Jesus sagt weiter, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und wisst ihr, ich habe gestern Abend irgendwie noch ein bisschen länger wach gelegen und musste mich daran erinnern, dass wir in Dortmund waren. Und ich bin am Freitag bin ich mit Waldemar über das Gelände um die Westfalenhallen gegangen und mir ist irgendwann klar geworden, ich war vor 16 Jahren schon mal hier. Und ich habe auf diesem Gelände in einer anderen Halle, als wir damals waren, aber habe ich meine allererste Entscheidung für Jesus getroffen. Und wir haben bei Freunden aus meiner damaligen Jugend, die mich damals zum Glauben geführt haben, übernachtet. Und ich habe denen ein bisschen erzählt. Sie haben auch noch gesagt, boah, das war so cool, dass Gott dich damals gerettet hat. Und dann habe ich ein bisschen erzählt, wie die Umstände gewesen sind. Und in der Zeit, als Jesus mich gerettet hat, lag der Gestank des Todes. Tut mir leid, dass ich es so drastisch sage, aber es lag der Gestank des Todes über unserer Familie. Meine Eltern haben sich getrennt. Jemand aus unserer Familie hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Zwei andere waren schwer krank bis todkrank. Und in dieser Phase sind Menschen in mein Leben getreten, die mir von diesem Jesus erzählt haben. Und mir ist das in diesen letzten 24 Stunden nochmal so klar geworden, ich liebe diesen Jesus und ich will mein Leben nicht mehr ohne ihn verbringen. Er hat mich aus dem geistlichen Tod, aber auch wirklich aus dem Tod, der durch unsere Familie geweht ist, herausgeholt und hat mir Leben gegeben. Und ich will das nicht mehr eintauschen. Und ich weiß, dass das ein naiver Gedanke ist, was ich euch jetzt sage. Ja? Aber vielleicht, und ich entschuldige mich dafür, ja, aber vielleicht ist diese Idee, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, nicht nur irgendwas, wo er sagt, ich will es besonders schwierig machen für alle. Ich will es besonders anstrengend machen. Ich will es unattraktiv machen. Vielleicht möchte Jesus sagen, ich möchte doch nicht, dass du an diesem Leben vorbeigehst. Wisst ihr, ich glaube das zutiefst und ich wünsche mir wirklich, ich glaube, dass das Leben von jedem Menschen besser wäre, wenn dieser Mensch Christus im Zentrum hat. Und vielleicht sagt Jesus nicht, ich will es besonders schwierig machen für jeden, mich zu finden. Sondern vielleicht sagt er, ich möchte, dass jeder mich findet. Weil ich für sie da bin, um ihnen wirklich das Leben zu geben, das sie haben sollen, das sie führen sollen. Ich bin so froh, dass ich diesen Jesus gefunden habe, dass dieser Jesus mich gefunden hat. Und ich weiß nicht, wo ich heute ohne ihn wäre. Ich liebe ihn. Und ich bin von Herzen dankbar, dass er mich eingeladen hat, durch diese Tür zu kommen. Warum hat der christliche Glaube das Potenzial, Frieden zu bringen? Das erste ist die Methode der Gnade. Die Lehre von Jesus ist anders als die Lehre von den meisten großen Religionen. Jesus sagt uns nicht, was wir tun müssen, an was wir uns halten müssen, um in den Himmel zu kommen. Nein, Jesus kommt zu uns. Er hat sozusagen die Tür des Himmels durchschritten und ist auf diese Erde gekommen, um für uns das Leben zu leben, das wir nicht leben konnten. Um für uns den Tod zu sterben, den wir verdient haben. Er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Wisst ihr, viele Religionen lehren, dass ich durch mein Verhalten, durch meine guten Taten mich irgendwie diesem Gott ein Stück weit nähern kann. Und das führt dazu, dass ich mich schnell überlegen fühle gegenüber den Leuten, die religiös nicht so viel leisten wie ich. Und das schafft Unterdrückung und Ausgrenzung und Selbstgerechtigkeit. Das Evangelium ist das einzige Glaubenssystem, das ich zumindest kenne, das mich dazu bringt zu glauben, dass die anderen Menschen besser sind als ich. Denn das Evangelium sagt, du wirst nicht gerettet, weil du weise bist. Du wirst nicht gerettet, weil du so viel Gutes tust, weil du die richtigen Dinge machst. Jesus hat das perfekte Leben gelebt. Und du kannst nicht gerettet werden, solange du nicht zugibst, ich bin der größte Sünder von allen. Ich brauche Gnade. viele andere Menschen leben ein viel, viel besseres Leben als ich. Und deshalb führt das Evangelium dich dazu anzunehmen, dass die meisten Menschen, die auch mit dir über deine religiösen Vorstellungen nicht einer Meinung sind, wahrscheinlich netter sind, wahrscheinlich freundlicher sind, wahrscheinlich geduldiger sind, wahrscheinlich fleißiger sind, kontrollierter als du selbst. Die meisten anderen religiösen Denksysteme lassen dich glauben, dass du etwas Besseres bist, weil du dich an die Regeln hältst. Aber das Evangelium sagt dir, du bist sündiger, als du es jemals geahnt hast, aber auch geliebter, als du es jemals zu träumen gewagt hast. Das Evangelium demütigt dich vor den Menschen, die nicht mit dir übereinstimmen. Und das Zweite, und das haben wir vorhin, haben wir so perfekt gesungen in diesem Lied, ist die Menschwerdung Jesu. Wenn Jesus sagt, ich bin, sagt er damit auf der einen Seite, ich bin Gott, aber er sagt auch, Gott ist Mensch geworden. Und in der Auferstehung von den Toten, von der wir gerade gesungen haben, da sagt Gott im Endeffekt, ich habe Hoffnung für diese Welt. Die allermeisten Religionen haben keine Hoffnung für diese Welt, die es hier gibt. Die allermeisten Religionen sagen, es ist dein Ziel, dass du irgendwann mal einen anderen Zustand erreichst, der dich von dieser Welt entfernt. Aber Jesus sagt, ich werde einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Ich werde den Tod ablösen, es wird keine Krankheiten mehr geben, ich werde die Ungerechtigkeit beseitigen. Er ist dazu angetreten, diese Welt neu zu machen. Und wisst ihr, genau deshalb konnte Jeremia zu den Israeliten sagen, die inmitten von Feindschaft gelebt haben, die inmitten von anderen Religionen gelebt haben, kümmert euch um eure Stadt. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie, weil es eine Hoffnung für diese Welt gibt. Dient den Menschen, die nicht mit euch einer Meinung sind, die etwas anderes glauben. Dient Darmstadt, dient dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Macht eure Umgebung zu einem großartigen Ort, weil das Gottes Anliegen ist, weil er eine Hoffnung für diese Welt hat. Und das Letzte, was, glaube ich, das Christentum und das Evangelium zu einer Botschaft macht, die Frieden in diese Welt bringen kann, ist, dass Jesus Gott ist. Wisst ihr, auf der einen Seite fordert uns dieser Anspruch, dass Jesus Gott ist, total heraus. Aber es bleibt die Frage, welche Sammlung von Überzeugungen bringt uns dazu, oder bringt diese Welt dazu, dass sie friedlicher und dass ihre Anhänger friedlicher und liebevoller werden. Und das ist ein großes Paradox in der Geschichte. Religiöse Vielfalt gab es ja nicht erst seitdem wir hier in Darmstadt leben. Ja? Die Religion der alten Griechen und Römer war extrem tolerant. Paulus läuft zum Beispiel durch Athen und da gibt es alle möglichen Tempel für alle möglichen Kulte. Es gibt sogar einen Tempel für die Kulte, die noch gar nicht entdeckt wurden. Also religiös extrem tolerant gewesen, aber die Art und Weise, wie sich Menschen in dieser Kultur verhalten haben, war extrem brutal und grausam. Der Abstand zwischen Arm und Reich war riesig. Die Christen hingegen haben ganz intolerant behauptet, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und sie haben gesagt, dieser Jesus Christus ist Gott selber. Aber das Spannende ist, diese ersten Christen waren extrem offen für den Rand der Gesellschaft. In der frühen Kirche haben sich die Rassen und Klassen auf eine Art und Weise vermischt, die skandalös war für die Menschen damals drumherum. Die Griechen und Römer haben die Armen verachtet. Die Christen haben die Armen versorgt. Und nicht nur ihre eigenen, sondern auch die Armen aus anderen Religionen. Der allgemeine Status von Frauen war sehr, sehr niedrig. Viele Mädchen wurden direkt nach ihrer Geburt getötet. Zwangsheiraten und wirtschaftliche Ungleichheit waren üblich. Das Christentum hat Frauen eine ungleich höhere Sicherheit geboten, als es die antike Welt damals gekannt hat. In beiden ersten Jahrhunderten waren es Christen, die sich um die Kranken und Sterbenden der großen Pestwellen gekümmert haben. Oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Und das lässt sich auch heute noch beobachten. Ich habe euch noch ein Zitat von Richard Harris mitgebracht. Richard Harris ist bekennender Atheist und war lange Zeit britischer Politiker, ist mittlerweile Journalist, hat diesen Artikel für die London Times geschrieben, aus dem ich gleich zitieren werde. Er ist in Malawi in Afrika aufgewachsen und viele Jahre später ist er im Auftrag von der Times dorthin zurückgereist nach Malawi, um über eine Hilfsorganisation zu berichten, die dort tätig ist. Und er schreibt es im Laufe dieses Artikels, dass das, was er dort erlebt hat, seine Weltanschauung, dass es keinen Gott gibt, immer wieder nicht nur ins Wanken gebracht, sondern erschüttert hat. Und er hat dann einen Artikel geschrieben, der heißt in der Überschrift, man kann ihn auch heute noch nachlesen, As an Atheist, I truly believe Africa needs God. Also als Atheist glaube ich, dass Afrika Gott braucht. Und er sagt dann irgendwann, es ist für ihn fast frustrierend, Mann, ich würde so gern schreiben, also klar machen die christlichen Missionare da Gutes, die bauen Krankenhäuser und jetzt müssen wir es leider akzeptieren, dass sie auch darüber sprechen, dass es irgendwie einen Himmel gibt oder sowas. Aber er sagt, kann ich nicht. Weil er hat erlebt, dass dort in Afrika die Botschaft der Missionare die Menschen verändert hat. Nur da, wo die Leute Christen wurden, da wurde die afrikanische Gesellschaft wirklich anders. Nur da, wo die Leute Christen wurden, hatten sie auf einmal keine Angst mehr vor den bösen Geistern oder vor den Geistern der Vorfahren oder vor irgendwelchen Stammesherren. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von ihm, das er dann irgendwann nochmal schreibt. Da sagt er, ich lese es erst auf Englisch vor und dann versuche ich es auf Deutsch zu übersetzen. Removing Christian Evangelism from the African equation may leave the continent at the mercy of a malign fusion of Nike, the witch doctor, the mobile phone and the machete. Er sagt im Endeffekt, wenn man Evangelisation, wenn man die gute Nachricht und die Verbreitung der guten Nachricht vom afrikanischen Kontinent entfernen würde, dann würde die absolut schreckliche Mischung von Nike, dem Hexendoktor, dem Handy und der Machete übrig bleiben. Das, sagt er als Atheist, das, was der afrikanischen Gesellschaft wirklich Veränderung brachte, war das Evangelium. Das ist interessant, oder? Malcolm Muggeridge war ein bekannter Journalist und er gilt als der journalistische Entdecker von Mutter Teresa. Und er war lange Zeit Agnostiker. Ja, also er hat, ich hätte beinahe gesagt, Mutter Teresa zumindest in den Medien groß gemacht, aber ist irgendwann Christ geworden. Und er schreibt dort, ich habe viele Jahre in Indien und Afrika verbracht und allerlei aufrechtes Bemühen von Christen aller Konfessionen beobachtet. Aber ich persönlich bin noch nie in einem Krankenhaus unter Leitung der Fabian-Gesellschaft, das ist in Deutschland die Giordano-Bruno-Stiftung, eine atheistische Vereinigung, begegnet, noch habe ich eine humanistische Leprakolonie gesehen. Aber warum? Warum war das damals bei den ersten Christen so und warum gibt es Beispiele davon immer noch in dieser Welt? Weil ich glaube, dass wir Christen im Herzen unserer Religion den stärkstmöglichen Anreiz haben, um uns für andere aufzuopfern und um Frieden zu stiften. Wisst ihr, was im Herzen unserer Religion steht? Ein Mann, der für seine Feinde gestorben ist und der am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen. Der an diesem Kreuz verreckt ist, um seinen Feinden zu vergeben. Und die ersten Christen haben das in ihr Herz aufgenommen. Und wer das in sein Herz aufnimmt, der sagt, der Gründer meiner Religion ist für meine Feinde gestorben, ist für die gestorben, die anders denken als ich, der kann nicht mehr ablehnend sein. Und der muss seinen Widersachern auf eine völlig andere Art begegnen. Wir sehen einen Mann am Kreuz, der Menschen liebt, die ihn ablehnen. Und das ist die ultimative Realität für einen Christen. Es ist ein Mann an einem Kreuz, der Menschen liebt, die ihn nicht lieben. Der aufopfernd Menschen dient, die ihn bekämpfen. Wie konnten die Menschen damals, die das gesehen haben, die das in ihr Herz aufgenommen haben, wie konnten sie verurteilend sein? Ich glaube, wenn das unser Herz prägt, können wir es auch nicht. Ich will überhaupt nicht ausblenden, dass im Namen der Kirche, im Namen von Jesus viel, viel Schlechtes getan wird und wurde. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wer das in sein Herz aufnimmt, dass das ein Potenzial ist, das dieser Welt Frieden und Heilung bringen kann. Jeder von uns hat Glaubensüberzeugung, egal ob er jetzt sagt, ich hänge einer Religion an oder ich bin Atheist. Er hat Glaubensüberzeugungen, die absolut und exklusiv sind, auch das Christentum. Aber die Frage ist doch, welche Sammlung von Glaubensüberzeugungen hat das Potenzial, Frieden zu schaffen und Heilung für eine verkommene, sonst dem Tode geweihte Welt? Welche Sammlung von Glaubensüberzeugungen hat das Potenzial, Frieden zu bringen? Möchtest du, dass dieser Mann, der für seine Feinde stirbt, dass diese Einstellung mehr Einfluss in dieser Welt hat? Das kann für dich, der du Christ bist, so gehen, dass du sagst, Jesus, du darfst mich überraschen. Jesus, du darfst mich schocken. Jesus hat die Menschen damals geschockt. Es war schwierig für sie, das zu glauben, dass er sagt, ich bin der Weg zu Gott, ich bin die Tür. Aber es wäre vielleicht heute ein Moment zu sagen, Jesus, ich möchte dich neu suchen und ich möchte dir neu mein Leben hingeben und sagen, du darfst mich korrigieren, du darfst mich überraschen, du darfst mich begeistern, du darfst mich liebevoller machen, du darfst mich verändern, Jesus. Vielleicht bist du aber auch auf der Suche und sagst und merkst so langsam, ich brauche diesen Jesus. dann kannst du gleich sagen, ja Jesus, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz, komm du da bitte rein. Wir werden jetzt gleich auf ein Lied hören. Und währenddessen hast du die Möglichkeit, noch einmal nachzudenken über das, ja, wo du in Bezug auf diesen Jesus stehst. Wer ist dieser Jesus für dich? Und am Ende dieses Liedes werde ich beten. Und ich werde die von uns einladen, die sagen, ja, ich möchte mich diesem Jesus nochmal neu hingeben. Ich will dich neu und tiefer kennenlernen. Und ich werde auch für alle beten, die sagen, ja, ich möchte heute einen Anfang machen. Ich möchte einen ersten Schritt im Glauben gehen. Ich werde euch auch diese Möglichkeit geben, das zu tun. Und ich möchte noch euch einmal mit Mut machen. Vielleicht gibt es auch Menschen, die sich noch mit diesem Gedanken tragen. Soll ich mich taufen lassen? Möchte ich mich ja vielleicht auch nochmal öffentlich zu diesem Jesus stellen und wirklich sagen, ja, das, was an diesem Kreuz geschehen ist, das gilt auch für mich. Dann lade ich euch ein, auch nach dem Gottesdienst nochmal zu Thomas zu kommen oder zu mir und zu sagen, ich möchte bei einer dieser nächsten Taufen dabei sein. Lasst uns auf dieses Lied hören und überlegen, wer ist dieser Jesus für mich?